hinten ein Herzschrittmacher eingepflanzt wird, wo der Herzschrittmacher mit einem Bluetooth-Periodensignale an der mobilen Telefon gibt, den man da eingesteckt hat, kurze Distanz, Deckquadrat, relativ wenig Energieverbrauch und das Mobile Phone hat Software drinnen, die die Parameter überwacht und wenn irgendwas nicht stimmt, dann telefoniert es den Arzt an und sagt, das ist was los, dass er mal einschreibt. Also diese wichtige Aufgabenteilung zwischen lokal, verteilt und so weiter wesentlich zur Energieüberlegung mit der Verbindung, dass Sie hier Anwendungen haben, die teils lokal, teils in irgendeiner Server, teils in einem Rechenzentrum arbeiten, dann kann die Energieüberlegung, die wir in der Schule abschließend haben, entscheidend sein dafür, welche Daten Sie wo laufen lassen. Das ist natürlich ein Beispiel einer sehr interessanten Applikation, die möglich wird durch die bestehende Technologie. So. Wie man sich in der letzten Stunde über Energie gesprochen hat, hat die Kommunikation eine entscheidende Rolle gespielt. Wir haben unterschieden zwischen Wireless und Wireband-Kommunikation. Wir wollen jetzt in dieser Vorlesung, jetzt, also heute in der Stunde, einmal grundsätzlich über die Echtzeitkommunikation Gedanken machen. Ich glaube, dass in diese Kommunikation immer wichtiger wird, weil wir schon gesehen haben, dass verteilte Systeme dominant sind im Bereich der Echtzeitdatenverarbeitung. Da bilden sich wieder diverse Beispiele, die wir gehabt haben. Und um diese Systeme zu verbinden und aus den Einzelkomponenten ein System zu machen, ist natürlich die Kommunikation das entscheidende Merkmal. Und die Kommunikation wird eben festgelegt durch Kommunikationsprotokolle. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, was für Anforderungen es an diese Kommunikationsprotokolle gibt und wie wir hier Echtzeitkommunikation optimal auslegen sollen. Der verteilten Echtzeitsystem. Am unserem Institut haben wir uns sehr verstärkt, aus der 10. schon, mit diesem Problem der Echtzeitkommunikation befasst und da hier sehr viel an grundsätzlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen gelernt. Warum brauche ich die Echtzeitkommunikation? Das ist aber hier herausgearbeitet. Erstens, möchte ich neue Applikationen das Zusammenfügen von Komponenten haben, und wir haben schon gesprochen, es gibt hier diese Prinzipien der Composability, da erinnern Sie sich, das ich nochmal wiederholen. Wir haben gesagt, Sie müssen aber erst die Schnittstelle klar definieren, Wertebereich, Zeitbereich, syntaktisch und semantisch. Ich muss die drei Services garantieren. Das dritte ist, ich muss die Kommunikation so gestalten, dass die Kommunikation skalierbar ist. Das heißt, dass nicht, wenn mehr Teilnehmer kommunizieren wollen, plötzlich die temporalen Parameter der Kommunikation verändert werden und das, was vorher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Das ist diese Composability. Dann das zweite ist, dass zunehmend intelligente Instrumentierung am Markt aufblüht, dass sie also diese Schnittstelle, ich finde das ein schönes Beispiel, diese Schnittstelle zwischen der physischen Welt und im Cyberspace, also der digitalen Welt, der Computer wird letztendlich in Echtzeitsystemen an dieser Schnittstelle zwischen den Computern und den Sensoren gemacht. Und die Sensoren werden aufgrund der relativ, das wissen wir aus der letzten Vorlesung, sehr leistungsfähigen digitalen Verarbeitung, gibt man einen Teil dieser Vorverarbeitung der Signale in die Sensoren rein, um die Menge der Daten, die vom Sensor zu einem Rechner übertragen werden muss, zu reduzieren. Das heißt, ich versuche, viele Daten wie die Signalanpassung, die Korrektur von Fehlern hier in der intelligenten Instrumentierung vorzunehmen, um hier dann mit wenig Übertragungsenergie an die Zentralrechner zu kommen. Und das Verhältnis von intelligenter Instrumentierung zur Übertragung, das verschiebt sich eigentlich im Laufe, hat sich verschoben und verschiebt sich noch weiter, immerhin zu noch mehr Intelligenz in die Instrumentierung, was dort relativ preiswert ist und billiger ist. Dann über diese Wiring-Tages, also über die Verdrahtung, über die noch getrennt sprechen. Und da wollen Sie in der verteilten Architektur gehen, weil Sie keinen Single-Pointer-Fehler haben. Das ist vor allem in sicherheitskritischen Anwendungen wichtig, Und die siegeskritischen Anwendungen sind ja ursprünglich primär, kommen die aus dem Bereich der Luftfahrttechnik, was natürlich klar, dass in einem Flugzeug sicherheitskritische Anforderungen sehr hoch sind. Da möchte ich sagen, dass hier Komponentenfehler zu praktischen Auswirkungen führen, dass aber diese Sicherheit zunehmend in alle anderen Bereiche übergeht. Das ist jetzt also ein Beispiel, das ich jetzt früher gebraucht habe, über diese Überwachung eines Herzschrittmachers, dann hat das auch Sicherheitsaspekte. Das heißt, diese Sicherheitsanforderungen gehen immer weiter in alle möglichen Applikationen rein, sei es in der Robotics, damit der Roboter sich nicht bewegt, und Personen erschlagt, oder sei es in der Medizintechnik, wenn sie Patienten überwachen. Und diese Sicherheitsanforderungen, also diese Avoidance und Clinical Fehler, setzen natürlich auch an die Kommunikation ganz besondere Anforderungen, die wir dann folgenden behandeln werden. Aber denn hier, ich weiß nicht, ob ich die Folie schon gebraucht habe, diese Standardfolie von mir, die zeigt Ihnen, wie heute in einem Auto ein Kommunikationssystem ausschaut. Das sind die verschiedenen Komponenten, das sind in dem Sinne, in der Autoritätslinie, das Electronic Control Unit. Und das hier ist ein typisches Beispiel einer federated Architektur, wo Sie also für jede Funktion eigentlich ein eigenes physikalisches Subsystem haben, wie zum Beispiel hier das Airbag-System, das ist ein sicherheitstechnisches System, dann also hier das ganze Multimedia-System, hier haben Sie die Fahrzeugdynamik, hier das sicherheitstechnisch, das hier ist nicht sicherheitstechnisch, Lightning Control, dann die ganze Polyelektronik, Türen und so weiter, und das Klima, die ganze Komfortelektronik im Auto und so fort. Also ein Auto hat heute zwischen 50 und 60 Rechner, die mit zwischen 5 und 10 Busse miteinander verbunden sind. Die Busse sind hier eher eine niedere Bandbreite, sind kein Busse, Bandbreite liegt zwischen 100 Kilobit pro Sekunde raus, bis zu Megabit pro Sekunde, in neuerer Zeit auch zeitgesteuerte Protokolle mit Flexschritt wieder bis 10 Megabit pro Sekunde. Wenn man natürlich solche Netzwerke wie hier im Auto auslegt, dann sind neben den technischen Fragen ökonomische Faktoren von besonderer Bedeutung, und ein wichtiger ökonomischer Faktor ist die Verdrahtung. Zum Beispiel will man in so einem Massenprodukt wie dem Auto nicht eine hochwertige Verdrahtung einsetzen, weil das einfach zu teuer ist. Zum Beispiel geschirmte Leitungen sind im Auto eigentlich nicht gewünscht. Und wenn ich jetzt hier den Strukturzug gehört, das ist jetzt eine neue Information von Frau Hanna-Wobjes zum Beispiel, der Firma Broadcom in Kalifornien gelungen, über höchstwertige Signalprozessoren, also das sind also wirklich sehr aufwendige Prozessoren, eine Codierung von Signalen zu schaffen, dass man auf normalen, verwirrten Leitungen, also die Leitungen, die Sie normalerweise zu Ihrer Hausglocke bekommen, mit 100 Megabit pro Sekunde bidirektional im Auto fahren kann. Und BMW wird als erstes versuchen, das im Auto einzusetzen. Das heißt, also hier wieder diese Verschiebung von der Leitung, die macht man billig, und die Verarbeitung, wir haben gesehen, die kostet relativ wenig, und da kann ich eben sehr, sehr differenzierte Signalverarbeitung einzusetzen, um dann auf einer normalen, billigen Leitung eine hohe Datenmenge zu transportieren zu können. Das ist ein Beispiel, das Ihnen zeigt, wie in den 90er Jahren und zu Beginn des Jahrzehnts die Anzahl der elektronischen ECUs im Auto bei den deutschen Automobilfirmen zugenommen hat. Also Sie sehen, dass jeden Jahr zwischen 95 und 2000 dieser enorme Anstieg jetzt bleibt konstant. Es ist momentan ein großes Bestreben der Autoindustrie, die Anzahl der Geräte wieder zu reduzieren. Ist aber insofern schwer möglich oder wird nicht gemacht, weil man sich nicht traut, verschiedene Kritikalitäten in einen Knoten reinzulegen. Das würde die ganze Sache natürlich wesentlich vereinfachen vom Hardwareaufbau, aber wenn ich gleichzeitig einen Knoten habe, der die Bremse rechnen soll und der vielleicht für die Stereoanlage verantwortlich ist, hat man Angst, dass dann die Trennung dieser beiden Applikationen nicht so sauber vorgenommen wird, dass unter Umständen ein Fehler im Multimediasystem sich dann auf die Bremse auswirkt. Das will man natürlich unter allen Umständen vermeiden, und deshalb sagt man, gibt es lieber getrennte Komponenten. Aber in Zukunft wird in vielen Anwendungen diese Criticality-Komponenten, um also eine Komponente, einen Chip, gleichzeitig für Aufgaben verschiedener Kritikalitätsklassen unter Chips zu nehmen. Und deshalb besteht auch die Kommunikation, dass man dann auf einer Leitung gleichzeitig die Multimedia-Daten, also zum Beispiel die Stereo-Ton und die Bilder und vielleicht die Information für die Bremsscheibenattacks und für die Motorsteuerung. Und da müssen Sie natürlich auch eine saubere Trennung der Daten haben, damit der Fehler in einem zu einem Fehler der anderen Applikation führt. Wenn wir uns mal einige dieser Protokolle mal kurz anschauen, ich bin nicht in dem, ich werde das genauer machen. Aber wie schon in der Frage gesagt, das sind die ECS-Systeme in den letzten 25 Jahren primär von den einzelnen Anwendungen aus nach oben gewachsen. Und deshalb hat sich jede Anwendung eigentlich ihr eigenes Protokoll entwickelt, jedes Anwendungsbereich, zum Beispiel im Automobilbereich ist das CAN, das weitverbreitetste Protokoll, das jetzt sicher weltweit jährlich in einigen 100 Millionen Stück implementiert wird, seine Entwicklung, die ursprünglich von Bosch vorgenommen wurde. Im Industriebereich ist das dominante Protokoll das Profibus-Protokoll. Profibus ist ein Protokoll, das ursprünglich von Siemens entwickelt wurde und jetzt sich entwickelt hat, nicht im Internet und der Standard im Industriebereich ist. Im Aerospace, also im Flugzeugbereich, ist die Entwicklung AFDX, das ist Avionics Full Duplex Ethernet. Das ist eine Entwicklung, die vorangetrieben wurde von Airbus und Boeing und den damit verbindenden Firmen. Internetbasiertes Protokoll. Dann, wir haben entwickelt das DTP-Protokoll, auch schon vor 20 Jahren. Und das DTP-Protokoll wird massiv eingesetzt werden in der 787 von Boeing und in einigen anderen Flugzeuganwendungen. Ist auch in Airbus in 380er zu Teil im Einsatz. FlexWay. Der Unterschied von diesem Protokoll ist jetzt alles mehr oder weniger eventgesteuerte Protokolle, also die ersten beiden. Das AFDX ist ein Mittelding zwischen Eventsteuerung und Zeitsteuerung, die wir dann noch im Glauben behandeln. DTP ist zeitgesteuert. FlexWay ist ein wesentlich eine Abwandlung von DTP für die Automobilindustrie, das sich die Automobilindustrie entwickelt hat. Ist eine Kombination von Zeitsteuerung und Reihensteuerung, die man so zwei Protokolle teilen. Und dann gibt es eine ganze Menge von Protokollen, ich glaube, eine 20 Protokolle, die sich mit dem Ethernet-Standard auseinandersetzen und den echten Ethernet versuchen zu entwickeln. Da gibt es eine Power, also die Powerlink von Wernicke und Rainer oder EtherCAT. Da gibt es einige, also relativ viele Protokolle. Diese Liste ist nicht vollständig, wenn Sie eine vollständige Liste von Ethernet-Protokollen sehen würden, dann würde das wahrscheinlich 40, 50 Protokolle sein. Das hat keinen Sinn, das würde ich hier behandeln. Wir wollen natürlich aus jeder Klasse ein typisches herausnehmen. Aber das Problem mit dieser Entwicklung ist, dass eigentlich keines dieser Protokolle cross-domain ist. Das heißt, es wird zwar kein im Auto eingesetzt, ein bisschen im Flugzeug und in der Prozessdatenverarbeitung, aber AFDX zum Beispiel wird nur im Flugzeug eingesetzt, aber nicht im Auto. Und so hat jedes Domain seine eigenen Protokolle und damit in den nächsten 10 Jahren sicher eine Konsolidierung der Protokolle geben. Ich habe Ihnen öfter schon diese Daten aus der IETF 2007 zitiert. Wenn man sieht, was eben die Kosten für den Speicher sind und die Kosten für die Verarbeitung sind, dann sehen Sie, dass es was einfach wirtschaftlich nicht wird machen können, dass jeder Bereich seine eigenen Protokolle hat und dann auf einem Chip 10 verschiedene Controller hat, weil die verschiedenen Domains unterschiedliche Anforderungen setzen. Aber wenn man ein bisschen zurücklehnt und darüber nachdenkt, dann sind eigentlich die Echtzeitanforderungen in den verschiedenen Bereichen alle die gleiche. Das ist so, dass im Auto, im Flugzeug oder bei der Eisenbahn oder bei Industrieanwendungen oder in medizinischen Anwendungen die Echtzeitanforderungen andere sind. Die sind alle die gleichen. Und deshalb wäre sich hier einige wenige Protokolle durchzusetzen. Man kann wieder unterschiedliche Protokollklassen haben, weil in den untersten Bereichen, wo man vielleicht irgendeinen Sensor anschließt, der den Kofferraumdeckel misst, ob der zu ist oder offen oder im Auto, die Fenstersteuerung macht, das wird natürlich eine andere Protokollklasse sein, billiger, als wenn Sie hier sicherheitskritische Daten im Flugzeug übertragen müssen. Aber es wird die Vielzahl von Protokollen wird sicher nicht überleben. Und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, welche Eigenschaften sind notwendig oder was muss ein Protokoll an Eigenschaften haben, damit es im Markt erfolgreich sein wird. Und wenn wir diese Eigenschaften so durchgehen und dann die Protokolle dran messen, werden wir sehen, dass eigentlich nicht viele Protokolle all diesen Eigenschaften entsprechen. Das erste, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass man hier wirklich die Protokollarchitektur auf eine solide, konzeptionelle, theoretische Grundlage setzt. Und dazu gehört Zeit. Wir haben viel über Zeit gesprochen, also dass die Zeit in der Echtzeit wirklich eine ganz große Rolle spielt. Der zweite ist Determinismus, wie wir den Determinismusbegriff hier schon behandelt. Darf ich mal fragen, wie wir Determinismus definiert haben? Vielleicht können Sie mir da ein bisschen weiterhelfen, sehen, ob die wichtigen Begriffe auch hängen geblieben sind. Kann man jemand sagen? Was?
Also, wenn man den jetzigen Zustand genau kennt, also alle vorhergegangenen Ereignisse, die sich auf den nächsten Zustand ausrichten und die Ereignisse, die interessieren, dann kann man den nächsten Zustand voraussagen.
Richtig, und die Eingaben kennt, dann kann ich einen Zustand in der Zukunft voraussagen. Und der Voraussetzung ist aber, dass ich den jetzigen Zustand genau kenne, wie Sie das vollkommen richtig gesagt haben. Und den jetzigen Zustand, jetzt heißt ja Zeit. Das heißt, Sie brauchen ein klares Konzept von Zeit im System und eine gewisse Ruhe im System, damit Sie sagen, jetzt ist alles im Zustand drinnen. Das muss das Protokoll irgendwo mitberücksichtigen. Wenn Sie dieses Konzept der Zeit und des Zustands nicht haben, dann können Sie den Determinismus nicht realisieren. Warum wird der Determinismus immer wichtiger? Der Determinismus wird immer wichtiger, weil, wie ich früher gesagt habe, die sicherheitskritischen Anwendungen immer mehr zunehmen und sicherheitskritische Anwendungen müssen zertifiziert werden. Das heißt, sie müssen zu einer Behörde gehen, die in verschiedenen Bereichen unterschiedlich, die IEC im IT-Bereich oder die FAA, Federal Aviation Authority in den USA für den Flugzeugbereich, und müssen der Behörde klar machen, dass hier eine Lösung sicher ist. Das nennt man den Sicherheitsfall, den Sie dann behandeln werden. Und um diese Sicherheit nachzuweisen, verlangen die Behörden eine Möglichkeit deterministisches Verhalten. Das heißt, sie mit einem deterministischen Verhalten, wenn ich sage, wenn das und das und das ist, dann passiert das, kann man also rational im Entwurf sozusagen das durchvollziehen, was passiert. Wenn ich kein deterministisches Verhalten, wenn ich sage, wenn das und das passiert, könnte das oder das passieren, was ein nicht deterministisches System ist, dann ist dieser Sicherheitsnachweis viel schwerer zu erbringen. Das ist also unmöglich, ist aber viel schwerer zu erbringen. Deshalb dieser Druck auf deterministische Systeme. Dann ein weiterer Aspekt ist die Security. Wird auch immer wichtiger, vor allem in den Anwendungen, die wir sehen, also im medizinischen Bereich, im persönlichen Bereich, Ambient Intelligence und so weiter. Auch da ist momentan noch relativ viel zu tun. Die Security und die Embedded Systems sind noch nicht so wirklich gut miteinander verheiratet. Das Security-Problem in einem Medizinsystem ist ja, dass man normalerweise beschränkte Ressourcen hat und die Security im klassischen System mit über kryptografische Algorithmen, die sehr aufwendig sind, erreicht. Das ist hier kostenintensiv und energieintensiv. Allerdings durch die neueren Entwicklungen im Chip-Bereich ist das Problem etwas technisch leichter zu handhaben, weil es mehr Rechenleistung gibt. Dann möchten wir das zweite, ein Protokoll haben, das wirklich alle Echtzeit-Applikationen abdeckt. Nicht, dass wir für jede Applikation ein anderes haben. Das betrifft die regelungstechnischen Applikationen, wo ich eine sehr genaue Vorhersehbarkeit brauche und sehr prozyklischen Anteil haben. Multimedia-Applikationen, sicherheitskritische Applikationen, also das alles mit einem Protokoll mache. Das wäre schön. Nicht nur für Multimedia gibt es im Auto zum Beispiel. Im Auto allein gibt es jetzt, ich glaube, vier verschiedene Protokollarten. Das eine ist das Low Level LIN. Das ist ein Protokoll, um diese ganzen Billing-Sensoren anzusprechen. Dann gibt es das CAN. Der Audi A8, der neue, die wir FlexRay passiert haben. Dann gibt es das MOST. Das ist ein Protokoll, das die Autoindustrie für Multimedia-Systeme entwickelt hat. Und dann gibt es zum Teil das Ethernet, das man verwendet, um irgendwelche Download-Aktivitäten zu machen. Also haben Sie allein in der Router schon fünf verschiedene Protokolltypen, natürlich über Netzwerke. Das möchte ich eigentlich alles vereinheitlichen. Dann über den Punkt Error Containment, wir haben noch getrennt sprechen, ich habe das schon einmal kurz angesprochen, das ist ja dann auch noch das große Thema der nächsten Vorlesung, aber spielt natürlich in die Kommunikation rein, das wird hier behandelt. Dann muss das Ganze ökonomisch interessant sein. Es soll also so ein Interface, ein Protokoll-Interface auf ein System und Chip soll unter einem Dollar oder einem Euro kosten. Und da möchten wir, und das ist momentan ein weltweiter Rang, eine Kompatibilität zumindest im mittleren Bereich mit Ethernet haben. Ethernet hat sich ja im nicht zeitkritischen Bereich sehr gut durchgesetzt. Man hat da eine ganze Menge von Software und von Tools und von Ausbildung in das Internet reingesteckt, das ist die ganze Adressbildung von Internet, das alles ist ja sehr weit entwickelt, ist ja sehr viel verwendet, auch hier haben wir Internetverbindungen an jedem Rechner praktisch, auch wenn Sie heute irgendein Blu-ray-Spieler oder was aufschauen, wenn Sie auch hinter Ethernet-Stecker dran finden, als Ethernet-Verbindung. Und man möchte also diese weite Verbreitung des Ethernet nutzt, auch in die Netzwerksysteme benutzen und sucht daher nach Protokollen, die einerseits dem Ethernet-Standard entsprechen, aber andererseits auch Echtzeitfähig sind, also besser Echtzeitfähig sind als das bestehende Ethernet. Das ist also eine schöne Aufgabe. So. Jetzt wollen wir uns ein bisschen technischer werden nach diesem allgemeinen Überblick. Wir müssen mal anschauen, wie so eine Kommunikation abläuft. Sie haben eine Nachricht im Rechner, Sie setzen jetzt einen Befehl auf und jetzt hängt es vom Kommunikationskanal ab, was Sie für Eigenschaften haben. Und was Sie gerne hätten, ist einen Kommunikationskanal, wo dieser Unterschied zwischen dem Admin und dem Demark, den wir als Jitter bezeichnet haben, dass dieser Unterschied möglichst gering ist. Warum ist geringer Jitter in echter Datenverarbeitung so wichtig? Ich will es immer da weiterhelfen.
Der Determinismus wird besser. Also man kann besser erwarten, wann eine Nachricht einzutreffen hat, damit besser vorhersagen, wann ein eigenes eingetreten ist.
Besser. Erinnern Sie sich an die Uhrensynchronisation. Was bestimmt die Genauigkeit der Uhrensynchronisation?
Der maximale Offset.
Der Jitter, ne? Ja. Also dieser Jitter. Wenn Sie sich erinnern, was wir da diskutiert haben und analysiert haben über die Permanenz von Nachrichten, das Action-Delay, im Wesentlichen bestimmt vom Jitter. Das heißt, der Jitter ist ein sehr unangenehmer Genosse und den wollen wir möglichst gering halten. Also im Protokoll muss auf jeden Fall mal versucht werden, den Jitter, das ist der Unterschied zwischen der maximalen und der minimalen Zeit der Übertragung, möglichst gering zu halten. Und in einem zeitgesteuerten Protokoll, wo also alles vorgeplant ist, wo sozusagen wie eine grüne Welle der Weg zwischen Sender und Empfänger vorab geplant frei ist, ist der Jitter im Wesentlichen reduziert auf die Genauigkeit der Uhrensynchronisation. Also der Unterschied der Uhren zwischen Sender und Empfänger. Hingegen, wenn Sie ein erwähnungsgesteuertes Protokoll, das wir hier behandeln wollen, dann ist der Unterschied zwischen Sender und Empfänger alle möglichen Hindernisse findet, die dort irgendwie aufgelöst werden müssen durch Arbitration, also die Festlegung der zuerst kann, oder Sie müssen überhaupt warten, bis ein anderer die Nachricht fertig gesendet hat, damit Sie das nach dem Fische speichern, da ist der Jitter natürlich wesentlich größer. Ein Aspekt im Protokolldesign, der betrifft die Flusskontrolle. Also, das sind ja eigentlich zwei verwandte Konzepte, Flusskontrolle und Congestion-Kontrolle, also Überlastungskontrolle, die beide verwandt sind, wie man es einmal mit der Flusskontrolle, dem Konzept der Flusskontrolle nähern. Wenn ich also einen Informationsfluss vom Sender zum Empfänger habe, also wenn ich für Ihnen sprich, dann muss irgendwie die Geschwindigkeit muss irgendwie kontrolliert oder festgelegt werden. Und genau das, diese Geschwindigkeit des Informationsflusses von einem Sender zu einem Empfänger festzulegen, ist das Thema der Flusskontrolle. Und da gibt es im Grunde genommen zwei unterschiedliche Arten der Flusskontrolle. Es gibt die explizite und implizite Flusskontrolle. Bei der expliziten Flusskontrolle, bleiben wir zuerst bei der impliziten, denn das ist die Folie jetzt. Bei der impliziten Flusskontrolle legt der Sender und der Empfänger a priori fest, wie schnell sie die Kommunikation ausführen. Der Sender garantiert, dass er nicht schneller senden wird als diese festgelegte Rate. Und der Empfänger garantiert, dass er, wenn der Sender seine Verpflichtung einhält, alle Daten empfangen wird. Das heißt, das ist eine Vereinbarung, die man vorab trifft. Das kann jetzt entweder zur Designzeit sein, oder es kann sein, während der Perspektive, dass man vorher eben so ein Reservierungsprotokoll hat, wo Empfänger und Sender sich einigen. Und wenn diese Einigung erfolgt ist, dann sendet der Sender mit der vereinbarten Rate unidirektional. Erinnern Sie sich, wie wir behandelt diese Composite- und elementare Schnittstellen? Ich habe gesagt, wenn der Datenfluss von A nach B unidirektional ist, dann möchten Sie hier K keinen Kontrollfluss haben, der bidirektional ist, und das bietet Ihnen genau diese Fußkontrolle. Denken Sie wieder an das Beispiel von dem Herzschrittmacher zum Telefon. Sie wollen natürlich nicht den Fall haben, dass, wenn das Telefon einen Defekt hat, der Herzschrittmacher zum Stolpern anfängt. Also Sie wollen auf jeden Fall ausschließen, dass es hier eine Möglichkeit gibt, der Fehlerfortpflanzung vom Empfänger zum Sender. Und das bieten Ihnen diese Kontrolle, diese Protokolle mit impliziter Flusskontrolle. Dass Sie also in einer Richtung überhaupt Informationen liefern und es keinen Kanal gibt, außer dem sozusagen statisch war, der diese Daten gesenkt und empfangen festlegt. Was ist also hier das Eigenschaft einer impliziten Flusskontrolle? Es ist, dass der Kanal eindirektional ist im Betrieb. Hat viele Vorteile aus der Sicht der Fehlerbehandlung und der Fehlerfortpflanzung, weil es kann der Empfänger keine Fehler an den Sender Auswirkungen haben, das ist ausgeschlossen bei diesem Protokoll. Dann die Fehlererkennung ist in der Verantwortung des Empfängers. Der Empfänger muss feststellen, wann der Fehler aufkommt. Und da kann ich jetzt wieder zwei sozusagen Feinheiten zwischen diesen impliziten Flusskontrollprotokollen führen. Das eine ist, dass ich davon ausgehe, dass Sender und Empfänger synchronisierte Uhren haben und dass der Sender und der Empfänger weiß, wann gesendet werden soll. Das Teil unserer Vereinbarung ist sozusagen, dass alle vollen Sekunden wird eine Nachricht gesendet. Und da kann ich die Fehlererkennung sehr schnell machen, aufgrund meiner Uhr. Ich kann dann sagen, wenn um 1 Uhr keine Nachricht gekommen ist, dann ist irgendwas schief gegangen. Das ist die eine Möglichkeit, das ist zum Beispiel in den zeitgestellten Protokollen, FlexRay, TTP, diese und so weiter der Fall. Und dann ist eine etwas lockerere Verbindung, dass man zwar nicht weiß, wann gesendet wurde, wenn man aber die Rate kennt. Das heißt, ich weiß, alle Sekunden muss eine Nachricht kommen, aber ich weiß nicht, wann in der Sekunde die Nachricht kommt. Das heißt, ich habe nur eine sozusagen Vereinbarung über die Rate, weiß aber dann natürlich nicht genau, wann die Nachricht kommen soll. Und da hat man dann sozusagen einen Rate-Controlled-Kanal, das ist zum Beispiel in AFDX der Fall. AFDX ist nicht zeitgesteuert, sondern ist Rate-Controlled. Die Anzahl der Informationen, die durch den Kanal gehen, ist vorgegeben, aber nicht wann gesendet werden muss. Ein weiterer Vorteil der impliziten Flusskontrolle, zum Unterschied von der expliziten, die wir folgenden Behandlung, ist, dass diese Art der Flusskontrolle Multicasting sehr schön unterstützt. Das heißt, ich kann an mehreren Sender gleichzeitig senden. Nachdem keine Information zurückfließt, spielt es im Verkehrsaufkommen keine Rolle, ob ich an einen Sender oder mehrere Sender. Denken Sie zum Beispiel ans Radio, so typische so die Flusskontrolle. Und damit kann ich auch eine Flusskontrolle machen, die sehr viel raffinierter ist. Man nennt das Flusschenmäßig Flusskontrolle, wenn zum Beispiel mehrere Komponenten was bekommen und der nächste bekommt es wieder. Und wenn dann irgendwo Fehler auftreten, dann hört jeder, ob der andere schon eine Nachricht bekommen hat, und wenn sie nicht bekommen hat, dann schickt er sie noch einmal weiter, also wieder so eine fehlertolerante, verteilte Übertragung ohne explizites Wiedersehen. Das ist also die implizite. Die zweite Art der Flusskontrolle ist die explizite Flusskontrolle, und die ist eigentlich die normalerweise in den Kommunikationsprotokollen häufig zu finden ist, also vor allem auf höherer Ebene. Wir werden über das dann ausführlicher sprechen. Und da sind ein paar Voraussetzungen einzuhalten, oder müssen gegeben sein, damit es überhaupt funktioniert. Explizite Flusskontrolle heißt, dass es ein explizites bidirektionales Protokoll gibt zwischen Sender und Receiver, diese bidirektionale Protokoll legt fest, wie schnell ein Sender senden darf. Und die Logik, das einfachste Protokoll dieser Klasse. Okay, ist das BAR-Protokoll. Positive Acknowledgement of Retransmission, das haben Sie sicher auch schon kennengelernt. Wie funktioniert das BAR-Protokoll? Und das wird Sie da ein bisschen zur Mitarbeit ermuntern. Positive Acknowledgement of Retransmission, wie funktioniert das?
Sender sendet eine Nachricht und wartet auf ein Acknowledge. Wenn keiner kommt, dann sendet das nochmal.
Richtig, also der Sender sendet eine Nachricht. Gleichzeitig setzt er sich ein Timeout. Und wenn das Timeout abläuft und er kein Acknowledgement bekommen hat, dann sendet er die Nachricht noch einmal, und wenn das dreimal oder fünfmal hintereinander passiert ist, je nachdem wie das Protokoll festgelegt wird, dann gibt er auf und sagt, das ist ein Fehler aufgetreten. Das heißt, wir haben hier einen bidirektionalen Informationsfluss. Der Sender sendet die Daten zum Empfänger, der Empfänger muss antworten. Und erst wenn die Antwort da ist, sendet der Sender die nächste. Es gibt dann x Varianten vom Paar, wo man dieses Bild über lappt und mehrere Nachrichten sendet und so weiter. Aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Struktur des Protokolls. Und man nennt solche Protokolle, wo der Sender vom Empfänger beeinflusst werden kann, Back-Pressure-Flow-Kontrolle. Das heißt, der Empfänger führt also einen Druck am Sender aus, nicht weiter zu senden, wenn sie für Nachrichten kommen. Wenn also der Empfänger überlastet wird, dann sagt er dem Sender, ich höre mal auf zu senden, ich komme nicht nach. Das ist dieser Back-Pressure und setzt voraus, dass der Sender in der Kontrollsphäre des Empfängers sieht, dass eben der Sender aufgrund dieser Signale vom Empfänger langsamer werden kann. Und das ist in Echtzeitsystemen ein sehr problematisches Konzept. Weil in Echtzeitsystemen, wenn Daten anfallen mit einer gewissen Geschwindigkeit, können sie nicht vom Empfänger sagen, dann wäre langsamer das Ganze. Ich habe hier ein Beispiel, glaube ich. Das nicht, wo der Computer zum Piloten sagt, bitte fliege etwas langsamer, ich komme nicht nach mit dem Nachrichtensehen. Das mag vielleicht eine etwas lächerlicher Cartoon sein, aber genau dieser Fall war gut für einen Absturz eines Flugzeugs. Dass man hier Back-Pressure-Flow-Control eingesetzt hat und dass dann der Computer nicht mehr mitgekommen ist und der Pilot so schnell seine Manöver getan hat, dass einfach die Wirkung der Befehle des Piloten zeitversetzt zu spät der Aerodynamik angekommen sind und das Flugzeug abgestürzt worden. Das ist ein echter Fehler im Protokolldesign, den man sich hier vorgenommen hat. Das war kein Passagierflugzeug, sondern ein Militärflugzeug. In dem konkreten Fall. Also, ich muss davon ausgehen, dass der Sender in der Kontrollsphäre des Empfängers ist, und das ist in dem System in vielen Fällen nicht gegeben. Deshalb scheinen diese Protokolle in diesen Systemen, wo man das nicht annehmen kann, scheinen die eigentlich aus. Das wäre genauso beim Herzschrittmacher, wenn der alle Sekunden einen Datensatz rausschickt und dann würde das Handy dem sagen, er schickt langsamer, ich komme nicht mit. Die Leitung ist besetzt oder nicht. Das geht, macht einfach keinen Sinn, weil das Ganze geht weiter, nach der nächsten Sekunde kommt der nächste Datensatz. Ich kann den Sender hier nicht in die Kontrollsphäre des Empfängers einbinden. Und das ist das große Problem bei den Internetprotokollen. DCP/IP auf der oberen Ebene sind alle bidirektionale Protokolle, und wenn Sie das Echtzeitsystem fähig machen wollen, dann kommen Sie genau in diese Problematik rein. Ich wollte hier das auf einer bisschen abstrakteren Ebene einführen, dass Sie sehen, wo da die Probleme liegen. Dann zur Fehlererkennung. Die Fehlererkennung bei diesen bidirektionalen, also expliziten Flusskontrollprotokollen ist jetzt nicht beim Sender, nicht beim Empfänger, sondern beim Sender. Also der Sender muss Fehler erkennen. Und da gibt es, diese Protokolle sind ja, werden auch als Asynchron-Protokolle bezeichnet, weil man nicht weiß, wann der Sender sendet. Und es ist auch für einen Empfänger nicht möglich, Fehlerkontrolle einzuführen, weil der Fall, nachdem keine Zeitvorgabe da ist, wie oft der Sender sendet, der Fall, dass der Sender eine Nachricht vom Sender verloren gegangen ist, vom Fall, dass der Sender nichts gesendet hat, vom Empfänger nicht unterschieden werden kann. Und wenn der Empfänger nichts kriegt, weiß er nicht, ist der Kanal kaputt oder sendet der Sender nicht, weil er muss ja nicht senden. Es gibt ja keine Vereinbarung eines regelmäßigen Sendens wie bei der impliziten Flusskontrolle. Und das ist für die Echtzeitdatenverarbeitung ein echtes Problem. Überlegen Sie zum Beispiel an die Sensorik. Sie haben einen Aktuator, der wird von einem Rechner angespielt, zum Beispiel ein Ventil, wo die Logik heißt, wenn irgendeine Kommunikations- oder irgendein Fehler im System auftritt, soll das Ventil in den sicheren Zustand gehen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Hochofen haben oder einen Hochofen steuern, soll das Ventil das Wasser aufmachen, dass der Hochofen nicht überhitzt. Und jetzt haben Sie einen Fehler in der Kommunikation. Also irgendwo wird die Leitung gekappt. Jetzt weiß der Sender, dass die Leitung gekappt ist, aber es kann den Empfänger nicht mehr mitteilen, weil der Empfänger auf der anderen Seite der gekappten Leitung sitzt und der Empfänger, der kann nicht feststellen, ob der Sender nicht gesehen hat, dass die Leitung gekappt ist, wenn man das auf der logischen Ebene betrachtet. Das heißt, in diesem Fall, wo ein Aktuator angesteuert wird von einem Rechner, würde es viel mehr Sinn machen, dass der Empfänger, also der Aktuator, die Fehlererkennung macht und feststellt, aha, jetzt kommt nicht mehr über die Leitung, das muss irgendwas passiert sein, ich gehe autonom im sicheren Zustand. Das macht viel mehr Sinn. Und auf der Sensorseite ist es das Gleiche. Weil wenn Sie einen Sensor haben, der was misst und hinten hinter dem steht irgendein Rechnerknoten und die Leitung ist gekappt, na dann weiß zwar der Sensor, dass die Leitung gekappt ist, aber er kann nichts machen, weil er es ja dem anderen nicht mitteilen kann über die gekappte Leitung. Und der Empfänger, der weiß nicht, dass jetzt hier ein Fehler aufgetreten ist. Also diese Fehlererkennung ist hier problematisch in diesem Protokoll und das macht in Echtzeitsystemen, in den Protokollen für die Echtzeitsysteme wesentlich mehr Sinn, die Fehlererkennung in die Hände des Empfängers zu legen, als in die Hände des Senders. Aus der Logik dieser ganzen Applikation. Und das ist natürlich dieser Punkt, dieser Folge von dem oberen. Das heißt, dass Sie, wenn Sie keine Acknowledgement-Nachricht bekommen, ja nicht wissen, was passiert ist. Auf beiden Seiten. Nicht, hat er die Nachricht erhalten, ist die Acknowledgement-Nachricht verloren gegangen oder hat er sie nicht erhalten und hat überhaupt keine Wirkung gesetzt, also im Fehlerfall ist das Ganze ziemlich schwierig zu behandeln. In der klassischen Datenverarbeitung werden diese expliziten Flusskontrollsysteme, die regelgesteuert sind, sehr weitgehend eingesetzt. Die haben aber im Bereich der, also in der normalen, nicht zeitkritischen klassischen Datenverarbeitung, in der Echtzeitdatenverarbeitung und diese Protokolle sind eigentlich nicht optimal geeignet. Nun, was bei expliziter Flusskontrolle auch noch passieren kann, und das möchte ich anhand dieses Beispiels bringen, dass ich zu dem Phänomen führen kann, das man in der Literatur als Preshing bezeichnet. Und zwar lassen Sie mich dieses Diagramm mal kurz behandeln. Wenn wir also ein System haben, sei es ein Verarbeitungssystem oder ein Kommunikationssystem, spielt hier keine Rolle, dann möchte ich eine Systemcharakteristik haben, dass wenn die Last zunimmt, nimmt der Durchsatz zu. Und zwar im Idealfall nimmt der Durchsatz zu bis zu einem Punkt, wo ich die 100% Durchsatz, also was das System erreichen kann, erreichen und da bleibt der Durchsatz konstant. Das ist ein ideales Last-Durchsatzverhalten eines Systems. Das ist eine Telefonvermittlung, an irgendein System, Transportsystem, die Chance oder was immer. Wenn der Last-Durchsatz-Zusammenhang so ist, wie er auf dieser Unterlinie gezeichnet wird, der ist zwar nicht ideal, hat aber keinen Punkt, wo mit steigender Last der Durchsatz abnimmt, dann spricht er von einem Kontrollverhältnis. Und wenn das Ganze so läuft, wie es in diesem Unterdiagramm gezeigt wird, dass bis zu einem gewissen Lastpunkt der Durchsatz zunimmt und wenn die Last größer wird, kriegt der Durchsatz abrupt ab, das spricht man von Threshing. Threshing ist ein Phänomen, das Sie im Verkehr sehr schön beobachten können. Wir haben einen dichten Verkehr, das Ganze läuft bis zu einem gewissen Bereich und plötzlich macht irgendjemand ein Manöver, muss gar kein Unfall oder irgendwas sein, dass alle abbremsen und plötzlich kommt der ganze Verkehr wesentlich verlangsamt und es bildet sich ein Stau und keiner weiß, warum der Stau gebildet worden ist. Einfach dieser Punkt hier erreicht wurde, wo dann der Durchsatz abnimmt und natürlich die Last bleibt gleich und da bildet sich natürlich Warteschlange. Und dieses Threshing ist ein Phänomen, das wir verhindern wollen in den nächsten Systemen und da wenn wir jetzt anschauen, diese expliziten Flusskontrollprotokolle und wenn Sie das Bar-Protokoll, wie es ja in vielen Systemen eingesetzt wird, wenn Sie das OSI-Modell im Kopf haben, muss ich sagen, Sie mehrere Ebenen, den Link-Layer, die Netzwerkebene, die Transportebene und auf jeder Ebene haben Sie ein Bar-Protokoll, wenn jetzt eine höhere Last kommt, wird durch dieses Wiederholen des Sendens automatisch mehr Last generiert und wenn mehr Last generiert wird, alles noch langsamer und das System hat dann richtig einen Effekt, eine Vermehrung des Verkehrs, wenn ich das am allerwenigsten brauchen kann sozusagen. Und das ist genau der Punkt, wo diese Protokolle dann zum Threshing kommen. Und wenn es zu diesem Threshing kommt, was natürlich sehr unangenehm ist, dann gibt es nur eine Lösung und das ist Last radikal abbauen. Das ist in gewissen Online-Systemen relativ einfach möglich, ich habe schon erwähnt, beim Telefon nehme ich einfach kein neues Telefonat mehr an, aber wenn die Systeme Dinge weitergeben müssen, ist das keine Alternative für das Last-Sperren. Und da gibt es eine ganze Menge von Mechanismen in Systemen, die zu Threshing führen. Den einen habe ich genannt, das ist der Richtreihe-Mechanismus im Protokoll, aber auch das ganze Buffer-Management in Betriebssystemen kann anders zu Threshing geben. Weil solange Sie noch genug dynamische Buffer haben, geht es relativ einfach. Wenn Sie aber plötzlich mehr Last bekommen und die Buffer knapp werden und Sie dafür komplizierter herum Aber mit dir müssen Vertrauen sind viel mehr fürs Buffermanagement und die Last geht mir bei der Verarbeitung ab und es kommt auch zum Trashing. Der zweite Punkt ist, dass diese expliziten Flusskontrollsysteme wie im Sparprotokoll Multicasting-Probleme haben. Wenn Sie eine, die gleiche Nachricht an mehrere Empfänger senden, dann ist die Frage, wie viele Acknowledgements? Jeder muss ja die Nachricht acknowledgen. Bekommen also für eine Nachricht relativ viel Verkehr zurück. Das war, was machen Sie, wenn Sie die Hälfte gekriegt haben und die andere Hälfte jetzt nicht bekommen? Ist die Nachricht übertragen worden oder nicht übertragen worden? Das sind alles Fragen, die hier das Ganze wesentlich komplizierter machen und deshalb glaube ich, in diesem, es gibt dann, ich weiß nicht, ob Sie die Atomic-Broadcast-Protokolle kennen, die nicht vielleicht mit Kommunikation, die versuchen dieses Problem irgendwie sauber zu lösen, aber es ist jedenfalls ein relativ schwieriges Problem, das sich nicht einfach lösen lässt. So, wollen wir ein bisschen zusammenfassen, was wir bisher gelernt haben. Wir haben gesagt, die Echtzeit-Kommunikationssysteme müssen eine vorhersehbare, zeitlich vorhersehbare Kommunikation haben mit einem kleinen Jitter, das ist dieses Limit-Level. Und unserer Meinung nach ist die ideale, primitive Konstruktion eines solchen Protokolls, ist, dass es unidirektional ist, das heißt, dass es nur in eine Richtung geht, und nicht wie die expliziten Flusskontrollprotokolle in beide Richtungen. Das hat auch den großen Vorteil, dass in einem unidirektionalen Protokoll die Verarbeitung von der Kommunikation sauber getrennt wird. Wenn Sie ein bidirektionales Protokoll haben, dann ist es natürlich die Frage, was Sie für Semantik in das Acknowledgement reinlösen, aber es ist immer so, dass Sie senden irgendwas, der Empfänger macht irgendwas, also verarbeitet was und schickt Ihnen was zurück. Je nachdem, ob das eine sehr primitive Verarbeitung ist, also ich habe nur die Nachricht erhalten, oder eine höherartige Verarbeitung, zum Beispiel bei Memory, ich habe die Daten mir geholt und schicke Ihnen die Daten zurück. Auf jeden Fall ist bei bidirektionalen Protokollen immer eine unsaubere Trennung zwischen Kommunikation und Verarbeitung, was Sie bei unidirektional sehr sauber trennen können. Dann haben wir hier den Multicast. Das ist wichtig in zwei Bereiche. Erstens, wird immer wichtiger für die ganze Diagnose. Wenn ich ein Multicast-Protokoll habe, dann kann sich jemand an das System anhängen und schauen, welche Nachrichten gesendet wurden und kann ohne den Betrieb zu stören, den Betrieb beobachten. Was für die Diagnose enorm wichtig ist, was ich bei bidirektionalen Protokollen nicht so weit können. Und für das DMR brauche ich es auch, wissen wir schon. Und das Erste ist natürlich dieser ganze Determinismus. Den brauche ich für die Zertifizierung, den brauche ich für DMR, der hilft mir beim Testen. Und der gibt mir auch die Rechtzeitigkeit und die Verhinderung der Komplexität. Das sind also diese Grundanforderungen, die wir an solches Protokoll stellen wollen. Das ist das eine. Dann wollen wir eine zweite Verkehrsklasse haben. Das ist die Best Effort. Wir haben ursprünglich geglaubt, das war meine Einsicht, die wir später korrigiert haben, dass man mit so Echtzeitprotokollen mit der ersten Klasse auskommt. Man kommt zwar aus, aber es gibt viele Anwendungen, wo man auch ein dynamisches Best Effort braucht. Wie man das dann da auf das im System realisiert, gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber jedenfalls ist der vom Vorteil, wenn man auch diese flexible Best Effort Communication Service hat, die dann natürlich alle Nachteile hat, die wir hier besprochen haben. Aber man braucht es auch irgendwie. Wenn Sie etwas runterladen, wenn Sie Files runterladen, dann wollen Sie das mit Unidirectional, sondern Bidirectional haben. Und dann wollen Sie in vor allem Multimedia-Systeme, wo es also um Bild- und Tonübertragung geht, ist eine Echtzeitverarbeitung, wo Sie Streaming-Daten haben. Streaming-Daten sind, wo in einer gewissen Folge die Daten eine nach wieder dran kommen, wieder unidirektional. Und da gibt es auch verschiedene Arten des Streaming, entweder das primitive Streaming oder wo sich das Streaming dann koppelt mit einer gewissen Rückmeldung, um die Buffer-Manager durchzuführen. Und das Ganze soll natürlich hochzuverlässig sein. Also das sind so die Anforderungen, die Sie gerne an die Kommunikation setzen würden. Ich habe Ihnen hier nur als Beispiel mit diesem DLR, erinnern Sie sich, wir haben eine Komponente A, B, wenn Sie DLR einsetzen, um es zuverlässig zu machen, dann haben Sie einmal drei Komponenten A und drei Komponenten B und dann brauchen Sie natürlich hier Protokolle, die Ihnen Multicasting geben und die Daten alle drei kommen. Wenn Sie Multicasting unterstützen, ist das ein natürlicher Ort der Implementierung ist nicht unterstützen, wird das relativ kompliziert. So, jetzt möchte ich noch, bevor wir dann zu den konkreten Protokollen kommen, einmal einige Konflikte im Protokollentwurf behandeln, und zwar das dann sozusagen Impossibility Insights. Ich glaube, das ist relativ, ich versuche es herauszureden, relativ wichtig, wenn man eben nicht alles haben kann. Und das zeigt, dass es hier grundsätzliche Konflikte gibt, denen Sie sich stellen müssen und sagen, wie lösen Sie das? Sie können nicht sagen, ich möchte alle Dinge gleichzeitig erfüllen. Das geht einfach nicht. Und manchmal sind Impossibility Insights sehr wichtig. Das sind jetzt ein paar Impossibility Insights. Ich kann mich erinnern, ich war einmal eingeladen als Konsulent schon vor vielen Jahren bei einer Firma, nicht in Wien, sondern in München, die mal ein Problem gehabt, wo mit einer Abteilung eine Woche, also monatelang an einem Problem gearbeitet haben, sie weiterkommen und haben eben gebeten, ob ich mir das anschauen möchte, ob man da gut aufgeht. Das Problem war relativ einfach. Es hat zu tun gehabt mit Determinismus und Fehlertoleranz. Unter den Umständen, wie die ihre Spezifikation haben, ist das Problem nicht lösbar. Wenn ich 10 Jahre arbeiten, die werden das Problem auch nicht lösen. Das heißt, wenn Sie Impossibility Design kennen und Sie kennen, dann ist es impossible, dann sparen Sie eine Menge Arbeit. Ein anderes Beispiel von einem Kollegen aus einer amerikanischen Firma, der gesagt hat, das ist ein großer Weltkonzern, im Wesen, das ist über die Uhrensynchronisation gearbeitet, da wollten Sie in einem Entwicklungslabor eine fehlertolerante Uhr bauen mit 3 Uhr. Sie haben da jahrelang herumprobiert, um eine Fehlertoleranz zu machen und nicht hinbekommen. Und der hat gesagt, es gibt eine Theorie, dass sie 4 Uhren braucht. Die byzantinische Fehlertheorie ist ganz klar, also sie können noch 10 Jahre mit 3 Uhren herumpassen und sie werden es nie lösen, weil es gibt eine Impossibilität, dass das Problem mit 3 Uhren nicht lösbar ist. Punkt. Also insofern haben Impossibility Results, wenn Sie die kennen, oft ersparen Ihnen sehr viel Arbeit, weil Sie schauen dann hin, Sie kennen das, erkennen das und sagen, okay, nicht lösbar, müssen wir einen anderen Weg gehen, so geht es nicht. Solche Impossibility Results möchte ich geben. Das erste ist relativ, dass ich sage, es ist unmöglich, zeitliche Garantien in einem offenen System zu geben. Was heißt das? Das heißt, wenn ich ein System habe, ein Kommunikationssystem, wo jeder senden kann, dann kann ich nicht garantieren, wie lange diese Nachrichten brauchen. Weil es könnte sein, dass alle gleichzeitig zum gleichen Empfänger senden, und dann muss das System irgendwie irgendwas machen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Entweder das System speichert die Nachrichten im Fischenspeicher ab. Welches System macht das? Ich spreche zu Kommunikationssystemen.
Ethernet.
Also die Switched Ethernet macht genau das, wenn Sie mehrere gleichzeitig zu einem Empfänger senden, werden die Nachrichten in einem Queue vorm Sender abgelegt und dann, wenn der Kanal frei ist, werden die runtergeschickt. Also damit kann ich natürlich nur einen, ganz wurscht, ob ich da Prioritäten einführe oder irgendwas einführe, ich kann nur einen zeitlich befriedigen, die anderen müssen warten. Nicht? Das wäre so Speicherung der Daten im Kommunikationssystem. Die andere Möglichkeit ist, dass das Kommunikationssystem Backpressure am Sender ausübt. Das heißt, ich sage zum Sender, jetzt kannst du nicht senden. Der Kanal ist oder der Empfänger ist belegt. Gibt es ein Kommunikationssystem, wo Backpressure aufgebaut wird?
TCP?
S232 mit Hardware.
Zum Beispiel, oder CAN. Also da gibt es eine ganze Menge von Protokollen, wo sie Backpressure aufbauen, wo sie sagen, der ist jetzt besetzt, ich kann nicht. Damit haben sie das. Und das dritte ist, dass sie einfach mit mehreren kommen, einige Nachrichten verwirft. Ich sage, ich habe zu viel, ich verwirf die Nachrichten im Kommunikationssystem. Das ist eine Strategie, die ich mit Schießern nicht mache. Wenn die Warteschlange zu lang ist, dann werde ich auch nicht einfach verworfen. Aus der Sicht der Echtzeitdatenverarbeitung ist keine dieser Strategien zielführend. Das heißt andererseits, wenn ich Rechtzeitigkeit garantieren will, muss ich mich verabschieden von einer offenen Umgebung. Ich muss eine geschlossene Umgebung haben und ich muss sozusagen in dieser geschlossenen Umgebung vorab eine gewisse Planung durchführen, um dann sicherzustellen, dass die geplanten Nachrichten innerhalb der vorgegebenen Zeit minimal Jitter durchkommen. Das ist eine ganz interessante und tiefe Einsicht in vielen Protokollen, einfach nicht bedacht wird. Und selbst wenn wir mit Leuten aus der Industrie reden, wäre es das nicht bewiesen haben, dass das unmöglich ist, in einem offenen System Zeiten zu garantieren. Das geht einfach nicht. Punkt. Und das können Sie auch nicht lösen, indem Sie das System schneller machen. Denn die Gefühle werden ja nicht mehr statt einem 100 Megabit Kanal an einen Gigabit Kanal. Das löst das Problem. Das Problem ist, es verschiebt sich, aber es löst es nicht. Das ist das Erste. Bitte sehr. Das heißt natürlich, dass das nicht beliebig erweiterbar ist. Vollkommen richtig. Das heißt, ich habe eine gewisse ähnliche Bandbreite, die ich zu vergeben habe. Und ich kann die nur bis zu der Grenze vergeben, wo das System voll ist und dann ist Schluss. Mehr geht nicht. Und das ist in der Echtzeitdatenverarbeitung so. Und da kann ich mich drüber hinwegspielen. Ich kann nicht eine beliebige Erweiterung eines Systems machen. Da bin ich ja genau wieder bei dem Open. Nicht? Dann ist das offen und dann geht es nicht. Das ist genau der Bild. Das Zweite ist, wenn ich temporale Garantien geben will, die eng sind, also mit minimalen Jitter, das wollen wir ja haben, dann müssen sich die Sender untereinander koordinieren, in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, ich muss irgendwie eine Kontrollinstanz haben, wo sich die Sender untereinander koordinieren, und die einfachste Art der Koordination ist über die Zeit. Ich kann über die Zeit sagen, ich kann sagen, ich führe ein DMA ein, das kann statisch sein, das kann man dynamisch errechnen. Aber ich kann die gemeinsame Zeit einführen und kann sagen, der sendet zur vollen Stunde, der nächste sendet eine Sekunde später, der nächste wieder eine Sekunde später und so weiter. Dann kann jeder weiß, wann er sendet und kann dann diese Konflikte vermeiden und hat damit eine schöne Garantie für die Nachricht. Anders geht es nicht. Das nächste ist auch wieder so, wenn ich jetzt koordiniere, dann kann ich nur eine globale Zeitbasis haben, ich kann nicht mehrere Zeitbasen haben, das ist auch ganz wichtig. Ich kann sagen, entweder kommt die Zeit von der globalen Zeit, wie ich das erwähnt habe, oder ich habe eine Leading Data Source, das heißt, ich habe eine Data Source, die mir die Zeit vorgibt und alle anderen synchronisieren sich auf diese Data Source auf. Die wird auch als globale Zeit. Aber ich kann nicht innerhalb eines Clusters mehrere Zeitquellen haben. Dann entweder, wenn die nicht synchronisiert sind, dann laufen die wieder gegeneinander und dann habe ich wieder Konflikte. Ich brauche also eine Zeitbasis. Die Zeitbasis kann wirklich die globale Zeit sein, die kann aber auch eine Linie-Source sein. Das heißt, wenn ich ein Cluster habe, das keinen Zeitbegriff hat, so kann ich eine Nachricht sagen, die kann senden. Und die anderen hängen sich an diese Nachricht an. Zum Beispiel sagt die erste, sie sehen nicht, und die zweite sagt, wenn die erste gekommen ist, dann sei ich meine. Und so geht es weiter, bis das Ganze rundum wieder funktioniert. Das ist ein typisches Beispiel, wenn Sie Smart-Kameras haben. Das ist ein Beispiel, das ich genommen habe, weil das in einem konkreten Fall aufgetreten ist. Normalerweise haben die Kameras alle ihre eigene Zeitbasen. Aber wenn Sie eine Umgebung mit mehreren Smart-Kameras beobachten müssen, dann bricht dieses System zusammen. Weil dann kriegen Sie Phasendifferenzen rein, Sie haben kein synchrones Bild mehr. Sie müssen also hier wieder sagen, entweder die eine Kamera gibt mir die Zeit vor, alle Kameras richten sich nach der einen, das heißt, wenn die das Bild aufnehmen, nehmen alle auch zur gleichen Zeit das Bild auf. Oder Sie haben eine globale Zeit, dann geben jeder Kamera die Zeit und sagen, alle Sekunden nehmen wir gemeinsam ein Bild auf. Wenn Sie aber hier in so einem Smart-Kamera-System haben, wenn Sie die gleichen, wenn Sie die Bilder zu unterschiedlichen Zeiten aufnehmen, zu unterschiedlichen Phasen, dann sehen Sie natürlich nicht das gleiche Bild. Dann sehen Sie schon ein Bild, das sich in der Dynamik weiterentwickelt hat. Und wenn Sie dann aus diesen mehreren Bildern ein Modell bauen wollen, was sich in der Wirklichkeit abspielt, das ist schwer, weil es die Veränderung der Wirklichkeit drin ist. Sie müssen also irgendwie hier eine Zeitbasis aufbauen, auch für die Kommunikation. Und deshalb können Sie dann nur eine Zeitquelle haben und nicht mehrere. Und wenn Sie in dem System mehrere Zeitquellen haben, wie zum Beispiel Smart Cameras, die unabhängig voneinander operieren, dann werden sie eh schwierig werden. Es ist unmöglich, dass man dann eine konsistente Sicht der gesamten Umgebung bekommt. Dann eine weitere, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, es ist unmöglich, dass Ihr Kommunikationssystem baut, dass eine fehlerhafte Komponente toleriert, wenn das Kommunikationssystem nicht ein Wissen über das beabsichtigte, über das richtige Verhalten einer Komponente hat. Denken Sie zum Beispiel, Sie haben hier eine Komponente und Sie wollen das DMR-System aufbauen, also wie wir früher in dem Beispiel gehabt haben. Dann ist natürlich die Voraussetzung für das DMR-System, dass Ihnen das Kommunikationssystem von einer fehlerhaften Komponente abschätzen wird. Das heißt, dass eine fehlerhafte Komponente die Kommunikation nicht kaputt machen kann. Und da sind wir jetzt voll im temporalen Bereich und nicht im Wertebereich. Wenn die Komponente zu viele Nachrichten sendet, und man nennt solche Komponente ein Babbling Idiot, das ist der Terminus Babbling Idiot, gibt es auch mal bei Prüfungen. Und wenn also die Komponente zu viele Nachrichten sendet, dann, wenn das Kommunikationssystem nicht weiß, was die erlaubte Anzahl von Nachrichten ist, die Kommunikation absetzen darf, dann kann ich hier keine verhindern, dass das die anderen nicht auch in ihrer Kommunikation gestört werden. Wenn zum Beispiel ein Problem mit den prioritätsbasierten Systemen aller kann, wenn Sie eine Kennnachricht haben mit hoher Priorität, die von einer fehlerhaften Komponente laufend gesendet wird, ist die gesamte Kommunikation kaputt. Und da können Sie dann fünfmal DWR machen, hilft Ihnen nichts, hier keine Kommunikation mehr zwischen den Systemen. Also Sie müssen, wenn Sie verhindern wollen, dass eine Komponente durch Fehler in dem normalen Bereich die Kommunikation zwischen den noch gesunden Komponenten kaputt macht, dann müssen Sie im Kommunikationssystem eine Fehlererkennungsschnittstelle für temporale Fehler aufbauen und Sie müssen das Kommunikationssystem vorab programmieren. Das heißt, Sie müssen dem Kommunikationssystem sagen, das ist, was jede Komponente tun darf und wenn Sie sich nicht daran halten, dann ist sie falsch, dann wirf sie ab. Das ist ein ganz wichtiger Hinsicht und das ist interessant, dass die Folie, wie sie hier, ich habe das öfter bei Vorträgen verwendet, wenn es den Industrieleuten manchmal sagen, dann wollen Sie diese Eigenschaft haben, dass eine Komponente nicht alle anderen Komponenten in ihrer Kommunikation stärken kann, sagt jeder ja. Und wenn man dann schaut, was für Kommunikationssysteme die einsetzt, dann haben die diese Eigenschaft nicht. Viele Kommunikationen haben nicht diese Eigenschaft. Das heißt, eine fehlerhafte Komponente kann alle anderen stören. Denken Sie an ein normales Internet. Wenn Sie noch beliebig viele Nachrichten reinschreiben von einer fehlerhaften Komponente, dann kommen die wichtigen Nachrichten auch nicht durch. Bitte sehr.
Obwohl jetzt Ken so weit verbreitet, obwohl es das zum Beispiel nicht erfüllt.
Naja, Ken ist billig. Und diese Fehler treten halt relativ selten auf. Und das nimmt Leute im Kauf. Aber ich werde das Beispiel zeigen, sie treten schon auf. Ich habe viel öfter schon gehört, wie man das dann nicht wirklich so gesehen hat, dass Autos in die Werkstatt kommen und der Mechaniker nicht weiß, was los ist. Nicht? Das ist genau auf dieses Phänomen zurückzuführen. Dass es transiente Fehler gibt von Komponenten und Sie können im Kommunikationssystem nicht feststellen, wer diese falschen Nachrichten gesendet hat. Der arme Werkstättenmeister kann nichts anderes tun, als ein Gerät nach dem anderen austauschen zu hoffen, dass er, wenn er 20 Mal in die Werkstatt fährt und beim 20. Gerät das Richtige erwischt hat. Das ist anekdotisch, diese Geschichten, aber das ist genau auf diese Fehler auch zurückzuführen. Aber wie gesagt, das ist weit verbreitet, das ist billig und das hat natürlich seinen Preis. So, und jetzt sieht man was, was Sie auch schon kennen, was aber hier noch einmal hervorrufen. Sie kennen diese Folie bereits, die haben wir behandelt. Wenn ich hier Determinismus haben will, so setzt es voraus, dass ich eine konsistente Ordnung der Nachrichten einführe. Dass jeder die Nachrichten in der gleichen Ordnung, ganz wurscht über welche Kanäle er geht, die Nachrichten in der gleichen Ordnung kriegt. Und das setzt aber voraus, dass ich hier eine Sparse-Time-Base habe. Wobei Sparse-Time-Base wieder sehr weit zu interpretieren ist, ich brauche irgendeine Art von Synchronisation, die einem solchen Sparse-Time-Base entspricht. Das kann eine physikalische Zeit sein, das kann auch über andere Gewichtsbegegnungen, wie gesagt, untereinander eine Ordnung aushandeln und sagen, jetzt darf ich eine schenken und dann unter andere. Das Ganze muss unter diesen Abschnitten sein. Aber wenn Sie sich keine Sparsenheit im System realisiert haben, dann können Sie nicht verhindern, dass zwei Nachrichten, die über unterschiedliche Kanäle gesendet werden, nicht in unterschiedlichen Ordnungen ankommen. Und das ist zum Beispiel ein Problem vom AfDX. AfDX hat diese Sparse-Time-Base nicht und damit kann es sein, dass wenn Sie zwei AfDX-Kanäle haben, dass die Nachrichten, die sie gleichzeitig auf beiden Kanälen absetzen, dass sie in den beiden Kanälen in unterschiedlicher Ordnung transportiert werden. Das ist sehr unangenehm für die Implementierung der Fehlertoleranz. Sie müssen jetzt eine ganze Menge von Blue-Software wieder aufsetzen, um das wieder in Ordnung zu bringen, dass sie also dann wieder eine einheitliche Nachrichtenordnung herstellen. Weil sonst funktioniert ihnen das DWR nicht. Und das ist also genau hier diese Aussage, die ich Ihnen vorhin gesagt habe, dass es ist unmöglich ist, ein deterministisches System aufzubauen, wenn Sie nicht irgendeine sparschlässige Zeitbasis einführen. Damit Sie dann die Nachrichten entsprechend ordnen können. Gut, damit möchte ich vielleicht jetzt eine kurze Pause machen, bis wir dann zu den konkreten Protokollen. Aber 5 Minuten Pause und dann kommen wir weiter. Danke vielmals.
Und geht der Stecker jetzt wieder?